Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Signals for Life. Jetzt, ja, Ende Oktober wird es langsam ein bisschen weihnachtlich oder hoffentlich auch noch nicht. Mir ist es immer ein Tick zu früh, aber alles in Richtung Weihnachten konnte man auf jeden Fall ja schon ab September, glaube ich, kaufen. Ab da gibt es dann Dominosteine und Spekulatius-Gebäck. Auf jeden Fall wird es jetzt mucklig, regnerisch und spätestens jetzt absolut herbstlich. Ich finde ganz passend für unsere zweite Folge, ich stelle mir das Ganze vor, Sie sitzen quasi jetzt zu Hause mit einer schönen Tasse Kaffee oder in meinem Fall wäre es eher Tee und hören sich Signals for Life, die zweite Folge zum Thema Sepsis an mit unseren Experten aus Greifswald, Herrn Vollmer und Herrn Kuhn. Hallo und schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich.
Hallo, guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Und würde, glaube ich, einmal gerne nochmal wie so ein so eine Mini-Wiederholung. 2 Wochen können auch ja eine lange Zeit sein, gerade im stressigen Arbeitsalltag. Wobei, ich glaube, viele haben jetzt ja auch gerade erst Herbstferien gehabt. Also vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber trotzdem mal, Herr Kuhn, vielleicht mögen Sie uns noch mal sagen, was machen Sie beide denn überhaupt da in Greifswald? Was können wir uns da vorstellen unter Ihrem speziellen Forschungsthema?
Unser Thema ist ja schon seit einigen Jahrzehnten in Greifswald die Sepsisbehandlung, aber auch die Sepsisforschung in Richtung Früherkennung, Prävention und auch in Richtung Schulung der eigenen Mitarbeiter. Und dadurch ist es uns gelungen, die Behandlung zu optimieren, die Sterblichkeit zu senken, denn wir haben in Deutschland ja weiterhin eine relativ hohe Sterblichkeit, die ähnlich wie in der Welt zum Teil bis über 50% beträgt. Und wir haben in den letzten Jahren versucht, durch verschiedene Projekte, auch Studien, die gerade Diagnostik der Sepsis zu optimieren und sind deshalb mit Herrn Vollmer als Bioinformatiker in Kontakt gekommen und arbeiten schon relativ lange an gemeinsamen Projekten, die einfach entsprechend wichtig sind, um große Muster in großen Datenbeständen zu erkennen und die Therapie damit zu optimieren.
Sie haben jetzt schon gesagt, es ist schon lange in Greifswald verankert. Ich habe mich schon in Folge 1 gefragt, ob es historisch gesehen irgendwie einen Grund gibt. Also gibt es ja überall in allen Kliniken. Warum hat man sich jetzt genau auf diese Bereiche spezialisiert? Warum Sepsis so stark, auch mit der ersten Sepsis-Nurse haben wir ja in der letzten Folge genannt, in Greifswald? Gibt es da irgendeinen Grund oder war irgendwann jemand da und hat gesagt, das müssen wir uns mal genauer angucken?
Ja, der Grund ist tatsächlich mein Kollege Matthias Gründling, der schon einige Jahre länger an der Klinik arbeitet und damals in seiner Diplom- bzw. Doktorarbeit das Thema bearbeitet hat. Getriggert war das damals durch eine Untersuchung von Schomaker, der im Rahmen von Sepsisprävention sozusagen die selektive Dekontamination des Gastrointestinaltraktes. Denn wir wissen, dass der Gastrointestinaltrakt auch Motor des Multiorganversagens ist, wenn er nicht richtig funktioniert oder wenn über ihn eine Bakterienpopulation vielleicht mehr wächst und vielleicht auch Infektionen macht, dann problematisch wird. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Er hat nie davon lassen können und hat sich dann also immer weiter dort mit beschäftigt und uns andere dann auch mitgerissen. Da es jetzt ja ein relativ häufiges Problem ist, ist das natürlich über die Jahre immer aktuell geblieben.
Herr Vollmer, jetzt haben wir in der letzten Folge auf jeden Fall darüber geredet, was Sie konkret machen und wie wir uns das Ganze auch vorstellen können. Was würden Sie sagen, was sind denn jetzt Erkenntnisse? Was kann man sagen, haben Sie bis jetzt erreicht? Was sind vielleicht auch Abläufe, Technologien, wo Sie sagen, die haben da auch einfach eine maßgebliche Rolle bei? Also was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt sich Ihr letztes Paper angucken? Was würden Sie sagen, was sind da die Erkenntnisse?
Also das letzte Paper geht fast auch in Sepsis-Richtung, aber da geht es auch um die Erkennung oder die Bakterien über die Massenspektrometrie zu erkennen. Das wurde ja auch schon im Podcast Nummer 19 behandelt. Ja. Genau, da ging es aber eher um die Probenpräparationen und wie man das beschleunigen kann. Aber da kam auch heraus, dass man mit der neuen Art der Präparation auch die Confidence, also die Sicherheit, welcher Erreger es ist, irgendwie erhöhen kann. Aber mal davon abgesehen, die Frühzeiterkennung der Sepsis, die haben wir ja damals schon mit dem sogenannten Sepsis-Tool untersucht. Damals haben die Herren Kollegen, wie gesagt, die Vitalwerte so 2-minütlich extra gespeichert und für die wissenschaftliche Analyse zur Verfügung gestellt. Dann ist daraus auch eine Kooperation mit dem Drägerwerk entstanden und dann am Ende auch in einem quasi Industrieprodukt, ja, wurde entwickelt. Und dann kam aber jetzt 2019, ist nun zwar auch schon einige Jahre her, das Jahr vor Corona, gab es die Physionet Challenge zur Sepsis-Früherkennung. Physionet ist so ein großes Portal, also physionet.org, wo man sowohl die Möglichkeit hat, auch als Studierender an Daten zu kommen. Es sind also verschiedene öffentliche Datensätze liegen da bereit und es wird jährlich auch eine Challenge, also ein quasi internationaler Wettbewerb veranstaltet zu verschiedenen Themen. Und 2019 war es eben die Sepsis-Früherkennung. Und so wurden dort quasi so ungefähr 40.000 Datensätze von Patienten, also 40 Datensätze von 40.000 verschiedenen Patienten zur Verfügung gestellt, von Intensivaufenthalten. Ungefähr 3.000 davon waren septisch. Und man hatte da die Aufgabe, die Sepsis eher zu erkennen, als es der offizielle Sepsis-Zeitpunkt durch die Kriterien, die man bekommt, wenn man einfach nur die Sepsis-Definition ansetzt, dass man das irgendwie früh erkennt. Man sollte also eher das erkennen, als es der offizielle Sepsis-Zeitpunkt ist. Und die Organisatoren haben da eine sehr nette Bewertungsfunktion geschaffen, um quasi die Systeme oder den Algorithmus, den man dann entwickelt, zu bewerten. Und da war es so ausgelegt, man soll natürlich am besten alle Sepsis-Patienten erkennen. Im Optimalfall 12 bis 6 Stunden vorher, aber nicht früher. Weil dann der Vorwurf ist, naja, da ist noch keine Sepsis, da gibt's noch keine Infektion, dann wäre das ja auch als falsch zu bewerten. Das wurde aber da nicht bestraft. Ja, das heißt, da gab es einfach nur kein Reward dafür, wenn man sagt, der Patient ist schon 24 Stunden vorher septisch. Dann hat man diesen optimalen Zeitpunkt 6 Stunden vorher. Wenn da der Algorithmus sagt, der Patient ist septisch, hat man den größten Gewinn bekommen, den größten Score. Und je später man erkennt, umso niedriger wird der Score. Und bei den Patienten, die nicht septisch sind, kriegt man eine Bestrafung. Die fällt nicht ganz so groß aus wie der Reward. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, alle Patienten sind septisch, dann macht man ja viele Fehlalarme. Das würde den Kliniker in einem Echtzeitsystem nicht gefallen, wenn überall die Alarme blinken für Sepsis und es ist aber keiner. Das schafft ja einfach nur, ja, das erhöht einfach nur die Arbeitslast des Klinikers. Das wäre also ein System und Algorithmus, das irgendwie nicht praktisch wäre für den Einsatz. Deswegen gibt es da eine Bestrafung. Ja, und dann konnte man an diesen 40.000 Patienten Modelle entwickeln und trainieren. Und der Datensatz war so ausgelegt, dass man stündliche Werte hatte. Ja, das haben wir jetzt im echten System. Wenn wir jetzt unsere eigenen klinischen Werte extrahieren, haben wir das hoch aufgelöster. Aber da war es stündliche Werte. Das heißt, man musste stündlich eine Prädiktion abgeben, ist der Patient septisch oder nicht. Da haben wir teilgenommen und dann läuft es so ab, dass man natürlich erstmal guckt, wie ist die Datenqualität. Man sieht, dass häufig Daten fehlen, so wie es im Klinikalltag ja auch ist. Es gibt nicht immer einen Temperaturwert. Obwohl Temperatur noch ziemlich einfach ist. Aber auch die anderen diagnostischen Werte, Infektionsparameter, die gibt es ja nicht stündlich. Manche gibt es nur einmal täglich, manche vielleicht auch nur zur ITS-Aufnahme einmalig und dann nur, wenn der Verdacht besteht. Das heißt, wir haben also Datensätze, die sehr lückenhaft sind, aber auch Fehler enthalten. Das heißt, wenn der Temperaturwert mal über oder unter 25 Grad ist, dann liegt es meistens daran, dass der Temperaturfühler irgendwie abgekommen ist vom Patienten und dementsprechend die Temperatur sinkt. Und das sind dann so die datentechnischen Probleme, dass man erstmal im ersten Schritt die Daten bereinigt. Und dann war der Ansatz so, dass wir die Datenlücken, die auftreten, auffüllen. So wie der Kliniker das im Alltag ja auch machen würde. Der sieht zwar, letzte Stunde gibt es keinen Temperaturwert, aber es gibt 2 Stunden vorher einen Temperaturwert, dann berücksichtigt der Arzt natürlich den alten Wert, weiß aber gleichzeitig, der ist 2 Stunden alt, die Temperatur kann sich in diesem und jenen Rahmen irgendwie entwickeln. Ja, das heißt, die Verwertbarkeit der Daten, je älter die Daten sind, wird immer geringer. Je aktueller die Daten sind, umso relevanter sind die für den Kliniker. Und genau so müsste man natürlich auch algorithmisch die Daten auch handhaben. Ja, also eher menschlich und dazu, wie gesagt, haben wir das dann so verarbeitet, dass wir sowohl die Datenlücken gefüllt haben, fortgetragen haben, gleichzeitig aber auch noch Variablen geschaffen haben, die anzeigen, wie alt ist dieser Datenpunkt, sodass das System, und jetzt kommen wir zur KI, dass quasi die maschinellen Lerntechniken, die wir dann einsetzen, es können auch Deep Learning sein, also neurale Netze, dass das mit diesen Informationen auch lernen kann, dass alte Daten unzuverlässiger sind. Das sind so Feinheiten, die man irgendwie in die KI reinpressen muss, damit das System auch gerade diese Informationen verwerten kann.
Also Stichwort Zukunft, Ihre Forschung, würden Sie sagen, erstmal ganz kurz dazu, KI-System macht Sinn. Wie könnten wir uns das vorstellen? Was würde da wie Sinn machen? Ist das so ein Ziel, was Sie verfolgen mit den Datensätzen, die Sie ja jetzt auch schon gesammelt haben und weiter sammeln?
Also nach der Challenge haben wir uns dann nochmal besprochen und haben dann auch uns überlegt, dass wir diese stündlich validierten Daten ebenso wie in der Challenge nachbauen, weil das Problem bei der Challenge ist natürlich, also bei diesem Wettbewerb ist natürlich, man hat keinen Einblick in die Daten, die verwendet wurden, um den Algorithmus zu testen. Man hat nur diesen Trainingsdatensatz und dann zur Bewertung der Algorithmen wurde dann natürlich nochmal externe neue Daten verwendet, und um die Algorithmen zu validieren. Darüber haben wir natürlich keine Kenntnis. Das heißt, wir wissen nicht, wenn wir jetzt uns die Bewertung anschauen, woran sind wir gescheitert? Was sind das für Patienten, wo wir eine komplett falsche Prädiktion gegeben haben? Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen unsere eigenen Klinikdaten ab 2012 bis 2019 und versuchen quasi dort erstens den Algorithmus nachzubauen, also auf die Greifswalder Daten ein neues Modell zu trainieren und dann quasi prospektiv mit zukünftigen Daten zu validieren. Das war die Idee. Und deswegen haben wir da auch einen Ethikantrag geschrieben. Das dauert etwas Zeit. Dann haben wir natürlich Zeit verwendet, um die Daten zu extrahieren aus unseren Kliniksystemen. Da gab es dann auch manchmal in einigen Monaten Datenlücken. Da wurde nicht alles exportiert. Da muss man natürlich gucken, woran liegt das? Und dann ging es darum, erstmal auch, wie in der Challenge auch, die Daten zu bereinigen, Fehler zu erkennen, offensichtliche Fehler. Das sind, wie gesagt, unmenschliche, unrealistische Werte in der Atemfrequenz, in der Körpertemperatur und dann stündliche Werte zu generieren, um das Ganze nachzubauen.
Wie ging denn eigentlich die Challenge aus? Also hat Ihr Algorithmus die Challenge bestanden oder wie oft wurden Sie bestraft? Wie sah überhaupt die Strafe aus? Das hatten wir vorhin erwähnt.
Also im Prinzip wurde am Ende so eine Bewertungsfunktion, wie gesagt, aus diesem Reward und dem Reductions, wenn man falsch lag, wurde quasi ein Score gebildet. Mhm. Und der wurde nochmal gewichtet an einem System, das gar keine Prädiktion macht. Das heißt, wenn ich jetzt ein System habe, das nie sagt, dass ein Patient septisch ist, dann erkenne ich zwar keine septischen Patienten, aber ich mache auch keine Fehler. Das heißt, das führt nicht zu einer höheren Arbeitslast des Klinikers. Das heißt, das ist so eine gewichtete Funktion, dass man Werte kriegt zwischen minus 1 und plus 1. Und 0 heißt, ich habe ein System geschaffen, das quasi gleichwertig ist zu einem System, das gar keine Prädiktion macht. Also hätte man etwas Wertloses produziert. Ja, und wenn ich einen negativen Wert habe, heißt das, ich bin schlechter, als wenn ich gar keine Prädiktion gebe. Das heißt, ich sorge eher für es ist überhaupt nicht fürträglich für die Anwendung. Und das Witzige war, unser Algorithmus, erstmal muss man sagen, unser Algorithmus ist nicht angewendet worden auf diesen externen Testdaten aus rechentechnischen Gründen. Also irgendwie gab es Probleme mit dem Arbeitsspeicher, der erforderlich war. Und deswegen haben wir da leider keinen Score bekommen, sodass wir nur Aussagen machen können über den Trainingsdatensatz. Da haben wir relativ gut abgeschnitten. Aber wenn man sich jetzt die Resultate der eingesendeten Algorithmen anguckt, da war es so, dass die besten 5 Algorithmen auf den 3., 9. Datensatz negative Scores hatten. Also die hatten vorher Werte zwischen 0,4 und 0,5. Ne? Führen Sie sich mal vor Augen, 0 heißt, ich bin genauso gut, als wenn ich keine Prädiktion machen würde. Und auf dem angewendeten 3. Datensatz, aus anderen Kliniken kam dieser 3. Datensatz, hatten die alle negative Scores. Das heißt, sie haben zwar gut trainiert auf den Daten, die man auch zur Verfügung bekommen hat, ja. Aber die Anwendung auf einen externen Datensatz hat eben nicht funktioniert. Das ist eben auch die größte Herausforderung beim Einsatz von KI, maschinellen Lerntechniken, dass die Übertragbarkeit auf andere Kliniksysteme eben immer noch die große Herausforderung ist.
Sie wirken trotzdem so euphorisch. Also wenn ich ihm jetzt nochmal vor Augen führe, dass Sie nach der Challenge gesagt haben, jetzt machen wir das mal mit den Greifswalder Datensätzen. Was erreichen Sie denn da?
Also zuallererst, wir haben so ungefähr, wenn Sie sich das vorstellen, 25 Millionen verschiedene Messwerte, okay, die wir haben exportiert mit Zeitstempel. Es gibt eine ID, was für ein Messwert da ist und eine Klasse Temperatur. Und gerade Temperatur haben wir 10 verschiedene IDs, je nachdem, wo die Temperatur und wie die Temperatur gemessen ist. Also auch da gibt es große Unterschiede und großen Bedarf, auch diese Informationen zu verarbeiten und nicht einfach nur als Körpertemperatur abzustempeln. Da gibt es also die Körperoberflächentemperatur und Körperkerntemperatur, Temperatur über den Katheter, die über einen Katheter gemessen wurde, oder am Ohr oder an der Leiste oder wie auch immer. Und da muss man auch sagen, wenn man sich das anguckt, zumindest diesen Schritt haben wir schon mal durchgeführt, ist, dass die Variabilität der Messwerte eine ganz andere ist. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel die orale Temperatur, also über den Mund gemessene Temperatur anschaut, ist die sehr viel enger gefasst, also mit sehr viel weniger Ausreißern, als beispielsweise Temperaturen, die über den Blasenkatheter gemessen worden sind. Da gibt es sehr viele Werte, die auch unter 30 Grad liegen, dementsprechend der Temperaturfühler da eben abgegangen ist. Und wir versuchen, die Daten so ein bisschen aufzubereiten, dass man eben die unterschiedlichen Messorte auch mit berücksichtigt. Und da ist die KI ja auch sehr gut darin. Wenn man jetzt zum Beispiel dem System auch gleichzeitig vorgibt, was ist das für eine Temperatur, dass dann auch erkannt wird, okay, wenn die Kopftemperatur gegenüber der Temperatur, die an der Leiste gemessen ist, um, was weiß ich, 0,5 Grad abweicht, dass das vielleicht ein Indikator ist für eine Sepsis. Das würde vielleicht das menschliche Auge nicht gleich erkennen, diese Zusammenhänge. Und dafür sind so maschinelle Lerntechniken ganz gut, dass man komplexe Zusammenhänge, auch zeitliche Zusammenhänge, wie ändert sich die Temperatur im Verlauf, wie hängt das mit der Atemfrequenz zusammen und der Herzfrequenz und gleichzeitig mit den Infektionsparametern, diese komplexen Zusammenhänge lernt so ein automatisiert trainiertes System. Und ich sehe das eher nicht als ein Blackbox-Modell, das dem Kliniker an die Hand gegeben wird zur Vorhersage der Sepsis, sondern wir sollten in das Modell hineinschauen, was hat das Modell trainiert, und daraus ja Handlungsempfehlungen oder Definitionen ableiten, die man dann vielleicht auch nochmal testen kann. Ja, also gerade diese komplexen Zusammenhänge zu erkennen, das ist, glaube ich, eher die Aufgabe, ja, aus dem wir lernen können. Also beziehungsweise das ist das, was man aus diesen maschinellen Lerntechniken mitnehmen kann, um dann einfachere Modelle für den Kliniker zu schaffen, die dann auch wieder nachvollziehbar sind.
Herr Kuhn, ich finde, das ist ein gutes Stichwort zu dem Ende unserer ersten Folge, Ihre Wünsche. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft Ihrer Forschung vor? Also was sind jetzt, ja, vielleicht Visionen, die Sie haben, oder was sind vielleicht auch schon angedachte Pläne für die nächsten 2-3 Jahre? Was wollen Sie noch erreichen? Wo soll Ihr System quasi, wo soll es damit hingehen?
Also ich würde mir wünschen, dass die Möglichkeiten der Datenaufbereitung entweder mit Deep Learning oder künstlicher Intelligenz gut in die klinische Routine eingebunden werden. Das ist, denke ich, wirklich ein riesengroßer Pool an Möglichkeiten, der uns eröffnet wird. Mittlerweile finde ich das jetzt auch wirklich überhaupt nicht mehr, dass es Spielerei ist, denn die Expertise hat schon ziemlich zugenommen. Wir wissen durch verschiedene Studien, dass wir in den letzten 5-6 Jahren, dass wir diverse Untersuchungen vorliegen haben, die wirklich einen Nutzen der künstlichen Intelligenz in diesem Feld dann beweisen. Das, was wirklich problematisch ist, das ist ja gerade schon angeklungen, dass man diese Dinge häufig nicht portieren kann an andere Krankenhäuser, an andere Patientenklientele. Und das, denke ich, wird eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade mit der künstlichen Intelligenz dort vielleicht entsprechendes Training durchzuführen. Ich würde mir wünschen, dass wir mit der eigenen IT am Haus, das ist, glaube ich, auch in Deutschland ein relativ großes Problem, in vielen Häusern viel mehr und besser zusammenarbeiten, damit wir die Datensammlung, die Datenaufbereitung, die Präsentation für das Behandlungsteam optimieren und einfach auch die Möglichkeiten der Datengenerierung für Studien, die einfach auch prospektiv randomisiert sein müssen. Das ist das große Manko der aktuellen Studien. Die sind in der Regel retrospektiv an schon vorhandenen Datensätzen durchgeführt worden, die wir dann nochmal wiederholen müssen. Da haben wir dann wirklich eine Aufgabe. Und was ich mir auch wünsche, dass die Hürden, die uns im Alltag entgegengesetzt werden, beispielsweise regulatorische Hürden, Datenschutz, der immer häufig vorgeschoben wird, das sind in Deutschland große Probleme. Wir würden uns wünschen, einfach wirklich auch von vornherein alle Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, in eine große Datenbank einzuspeisen und dann entsprechende Dinge auch wirklich kontinuierlich auswerten zu können, um das dann auch wachsen zu lassen. Das ist ein großes Problem. Und dann sicherlich, das wird möglicherweise jeder bestätigen, die finanziellen Mittel zur Forschungsförderung. Das ist zum Teil unerträglich aufwendig, langsam und eben auch häufig nicht erfolgversprechend, sodass man die Dinge, die in irgendeiner Weise mit IT und mit Datenintegration, mit Modellen zu tun haben, die sind relativ teuer. Da braucht man wirklich auch Spezialisten, also wirklich auch Leute, die sich damit auskennen, und die sind auch nicht billig. Und das ist auch zeitaufwendig, wie wir gerade gehört haben. Und da ist die Denke derjenigen, die das dann geben, das Geld oder das zu verantworten haben, noch nicht so ganz weit, glaube ich, in die richtige Richtung vorgedrungen.
Herr Vollmer, haben Sie Wünsche?
Ich würde noch mal gerne aufgreifen, was Herr Kuhn gerade gemeint hat. Es gibt natürlich für den KI-Einsatz gerade in der Medizin ja auch Hürden. Und die EU diskutiert ja auch gerade einen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, weil nämlich künstliche Intelligenz ja auch Nachteile hat. Es gibt, wie gesagt, diesen Blackbox-Charakter, dass man eben nicht nachvollziehbare Prädiktionen bekommen kann. Das heißt, es besteht sehr viel Forschungsbedarf auch aus diesen Blackbox-System herauszubekommen, was hat das neurale Netz beispielsweise trainiert, und es braucht einfachere Modelle, sodass das dann auch im Kliniksystem Einsatz finden kann. Und die EU verfolgt ja einen risikobasierten Ansatz, und gerade wenn es hier um das Leben und Gesundheit der Bürger geht, dann sind wir hier im Hochrisikobereich, und für den Hochrisikobereich ist auch gerade der Aspekt dann vorgegeben, dass eben Blackbox-Modelle eben nicht so erlaubt sind für den Einsatz, sondern es muss für den Mediziner nachvollziehbare Entscheidungen geben. Das heißt, der Mediziner muss wissen, an welchen Kriterien macht das System fest, dass der Patient septisch ist. Und ich glaube, so weit sind wir eben noch nicht, dass das so einfach geht. Deswegen sehe ich das im Moment so, dass wir auf retrospektiven Daten Modelle trainieren und dann daraus extrahieren, was hat das, welche Beziehungen hat das Modell gelernt, und versuchen dann einfachere Modelle zu generieren, die dann auch im Kliniksystem Einsatz finden könnten, eher auf dieser Schiene.
Da mal, will gar nicht sagen, eine provokante Frage, überhaupt nicht, aber mal eine Diskussion gestartet. Vor zwei Folgen, also die vorletzte Doppelfolge, da hatten wir einen Herrn zu Gast, der meinte, am Ende, fast schon ein bisschen frustrierend, dass wenn in Zukunft die KI nicht deutlich mehr zu Nutzen kommt und zum Einsatz kommt im medizinischen Bereich, ohnehin bei der Entwicklung in unserem Land, auch gerade was das Alter der PatientInnen betrifft und was da alles da dran hängt, die medizinische Grundversorgung, so wie wir sie jetzt kennen, an sich so nicht mehr möglich sein wird. Und er deshalb ein klarer Befürworter von KI-Einsatz und auch mehr Einsatz ist. Natürlich unter den Regularien, die da dranhängen, also jetzt nicht einfach unverantwortlich überall KI einsetzen, aber das war sozusagen so sein Standpunkt. Was würden Sie sagen? Sehen Sie das auch so, dass wir da in den nächsten Jahren ohne KI-Unterstützung, ich würde sagen, nicht weiterkommen, wäre dann ja nach seiner Äußerung eine Untertreibung, dass wir da quasi einer Krise zusteuern, dass nur die KI uns retten kann. Das wäre vielleicht provokant. Kann nur noch die KI uns retten? So?
Also ich denke nicht. Also so extrem wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es gibt natürlich einige Aufgaben, die eine KI besser lösen kann, ne? Gerade aufgrund des Vorteils, dass die KI sehr viel mehr Fälle sehen kann, als dass es der Arzt tut. Ja. Und gerade in der Bildverarbeitung, wenn es jetzt um die Arbeit mit CTs, mit EKGs, das ist jetzt kein Bild, aber es sind kontinuierliche Zeitreihen, oder MRT-Bilder geht, dann kann die KI natürlich vielleicht sehr viel mehr rauslesen und sehr viel bessere Entscheidungen treffen, als das vielleicht ein Radiologe treffen kann. Aber das kann man ja auch sehr gut überprüfen und testen, ob das funktioniert. Im klinischen Bild der Sepsis wird es natürlich schwieriger. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, die vielleicht gar nicht durch klinische Parameter erfasst worden sind. Und gerade bei der Sepsisdefinition gibt es ja auch den Punkt der Desorientiertheit, der Verwirrung. Und der ist ja in den Messwerten im Moment noch überhaupt nicht präsent. Oder auch, wie sieht der Patient aus? Oder wie riecht der Patient? Das macht vielleicht der Mediziner auch nicht offensichtlich, aber es gibt gewisse Indikatoren, die bisher gar nicht in unseren Datensätzen vorhanden sind. Von daher wird so ein automatisiertes System im Moment, glaube ich, noch immer unterlegen sein, einem Mediziner. Und dann gibt es, wie gesagt, die Probleme der Diskriminierung durch die KI-Systeme. Die KI-Systeme lernen natürlich an vielen Datensätzen, lernen dann aber natürlich auch an der Mehrheit der Sepsis-Patienten. Wenn die Mehrheit der Sepsis-Patienten erkannt werden kann, dann wird das bewertet als ein gutes System. Da kann es viele Sepsis-Patienten geben, die nicht erkannt werden, aber die sind zwar auch in der Bewertung mit drinne, bilden aber eine Minderheit, und die gibt es dann immer noch, die KI nicht erkennt. Und wenn der Kliniker sich jetzt nur auf oder seinen Habitus ändert und sich mehr auf die computerunterstützten Systeme leiten lässt, dann wird das vielleicht zu einem Nachteil in diesen Gruppen führen.
Herr Kuhn, wie stehen Sie dazu? Sie sind ja nun direkt in der Klinik.
Ich muss das jetzt ja als Arzt sagen, dass der Arzt sicherlich nie abgelöst wird, aber es ist sicherlich wirklich auch auf absehbare Zeit nicht möglich, weil einfach zum einen der manchmal auch siebte Sinn zählt und die Erfahrung, und ich denke, dass die Informationen, die wir über die KI bekommen, ein weiteres Tool, ein diagnostisches Tool sind oder ein Baustein in der Diagnose, um dann letztlich eine entsprechende Meinung sich zu bilden, ist es dann in diesem Fall die oder die Erkrankung. Es wird nie dazu führen, dass man sich komplett darauf verlässt. Das ist das Gleiche wie mit Score-Werten, die auch nicht auf alle Patienten homogen anzuwenden sind. Das ist nur eine bestimmte Auswahl, die dann wahrscheinlich komplett treffen. Also die falsch-positiven, falsch-negativen sind immer problematisch. Und wir werden immer als Ärzte die Aufgabe haben, diesen einzelnen individuellen Fall dann nochmal zu bewerten. Und dazu ist es natürlich schön, wir haben viele Daten zur Verfügung. Und das, was in den nächsten Monaten und Jahren noch dazu kommen wird, wird einfach ohne KI nicht handelbar sein. Denn wir haben Möglichkeiten in der Diagnostik, die beispielsweise mit den ganzen Dinge, die die Omics uns liefern, also Metabolomics, Proteomics oder so, alles Dinge, die im Rahmen von Erkrankungen sich verändern und zum Teil besser vielleicht auch mit der Krankheitsschwere oder mit den individuellen Erkrankungen harmonieren, als das normale Kreislaufwerte oder so darstellen können. Aber alles zusammen wird dazu führen, dass das sich immer in eine weitere Richtung verdichtet, bis nachher eine oder zwei Diagnosen übrig bleiben. Da kann uns KI sicherlich helfen. Und da bin ich auch ganz gespannt.
So, jetzt sind wir ja in einem Podcast, der nicht nur für junge angehende DoktorandInnen ist, aber auf jeden Fall euch da draußen auch anspricht. Und ich würde sagen, wir enden heute mal mit einem Ratschlag von Ihnen. Herr Vollmer, wenn Sie jetzt nochmal angehender Doktorand wären, was wäre denn so ein Ratschlag, ein Tipp, den Sie sich jetzt selber geben würden nach Ihrer Erfahrung, die Sie bis jetzt sammeln durften?
Sehr schwierige Frage. Also ich hatte ja das große Glück, dass es ja frei war in der Ausgestaltung meiner Forschungstätigkeit. Ich fand das sehr fürträglich, die Arbeit mit den Klinikern und quasi die interdisziplinäre Arbeit. Deswegen bin ich ja auch froh, dass ich in dem Bereich ja weiterarbeiten konnte und sehr viele andere Kooperationen starten konnte, weil man natürlich sehr viel lernt, nicht nur über Krankheiten, sondern auch, wie man das diagnostiziert, welche Challenges gibt es dort. Mhm. Und es ist natürlich auch gut, wenn man irgendwas beitragen kann, was vielleicht dann irgendwann zur Verbesserung der Versorgung der Patienten führt. Von daher würde ich da, glaube ich, gar nicht viel anders machen. Es gibt auch natürlich sehr viel methodisches Arbeit, die da zu leisten ist, wo ich ja durchaus auch Beiträge habe, aber für einen, wenn ich mal sprechen darf, für einen Mathematiker, Statistiker, da kann ich nur empfehlen, die Zusammenarbeit zu suchen mit externen Partnern.
So, Herr Kuhn, natürlich würde ich Sie genau das Gleiche fragen, aber ich fände es super, wenn wir hier zum Ende noch einmal sagen, wenn Sie noch mal erzählen kurz, Sepsis-Dialog haben wir in der ersten Folge schon angesprochen, aber dass Sie noch mal sagen, was ist das in Greifswald und was sind vielleicht jetzt so die nächsten, was haben Sie vor? Im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren, was kommt da quasi? Und dann frage ich Sie, was Sie Ihrem jüngeren Ich raten würden. Oder den jungen, angehenden MedizinerInnen da draußen, die sich mehr mit Sepsis beschäftigen wollen. Oh, ich könnte es mir schon vorstellen.
Also unser seit 2008 durchweg laufendes Qualitätsmanagement-Projekt Sepsis-Dialog beschäftigt sich ja mit der Fort- und Weiterbildung, mit der Schulung des eigenen Personals und damit eben auch mit einer Verbesserung der Früherkennung, der Diagnostik und aber auch der frühen und zielgerichteten Therapie der Sepsis, damit wir dann unsere Patienten auch wirklich besser behandeln und die Sterblichkeit, die immer noch sehr hoch ist, senken können. Das, was wir in den letzten Jahren zusätzlich organisiert haben, ist die sogenannte Sepsis-Akademie. Sind auch über YouTube viele Veranstaltungen schon zu sehen. In den letzten Jahren hat das also doch überregional auch Anklang gefunden. Und das, was wir in den letzten Wochen und Monaten machen, wir haben uns beispielsweise am digitalen Healthcare Hackathon in Greifswald und in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt, ist auch in Richtung Sepsis-Früherkennung zu gehen, nämlich von der Intensivstation. Da haben wir doch eine relativ große Menge an Daten und da können wir relativ aus dem Vollen schöpfen. aber dann eher auf die peripheren Bereiche zu gehen, die Normalstationen oder in den ambulanten Bereich, um dann vor allen Dingen die Patienten früh zu erkennen, die wir sonst noch nicht so individuell auf dem Schirm haben. Und da sind wir dabei, Möglichkeiten der Früherkennung biosensorgestützt zu entwickeln, die uns in die Lage versetzen, einmal die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals zu reduzieren, aber die Patienten auch möglichst kontinuierlich zu überwachen, die wir als risikoreich einstufen. Denken Sie beispielsweise an Patienten, die über die Notaufnahme mit einer ja nicht ganz sicheren Konstellation von Befunden aufgenommen werden. Die sind zu schlecht, dass man sie wieder nach Hause lassen kann. Die müssen wir im Krankenhaus lassen, aber sie sind eben auch nicht so schlecht, dass sie auf eine Intensivstation müssen. Die gehen auf eine Normalstation. Und wenn die sich aber in den nächsten Tagen dann doch verschlechtern, beispielsweise eine Sepsis erleiden oder entwickeln, dann sind wir natürlich daran interessiert, dass das nicht verschlafen wird, dass wir nicht über Nacht nichts machen, sondern dass wir wirklich, wenn die Alarmglocken läuten, die Patienten sofort rausfischen und auch einer entsprechenden weiteren Diagnostik und Therapie zuführen können. Und das Gleiche gilt für Patienten, die operiert wurden, größere Operationen, Tumoroperationen, die immer häufiger natürlich auch Komplikationen nach sich ziehen können. Auch die sind zum Teil ja von der Intensivstation auf die Normalstation dann verlegt, aber können durchaus die nächsten Tage noch Komplikationen entwickeln. Und auch die wollen wir natürlich möglichst früh erkennen. Oder vielleicht ambulant operierte Patienten, die dann wieder nach Hause gehen, die bekommen vielleicht dann über die nächsten 5 oder 7 Tage noch ein Tool mit an die Hand, wo dann relativ kontinuierlich lieber Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur gemessen werden. Also alles die Parameter, die wir brauchen, um früh auf möglicherweise kritische Situationen aufmerksam zu werden. Und das ist das, was wir die nächste Zeit machen.
Großartig. Ich glaube, man kann das relativ transparent auch auf Ihrer Website mitverfolgen, nicht? Zumindest schien mir da ja auch extra ein Sepsis-Dialog und Sepsis-Dialog aktiv auf jeden Fall eine Seite zu geben, nicht? Ja, würde ich in die Shownotes packen.
Was ich mir selber vornehmen würde, wenn ich nochmal in die Situation kommen würde, dass ich tatsächlich versuchen würde, mehr in die Forschung zu gehen, weil das ist das, was ich früher nie gelernt habe. Also ich habe vor allen Dingen klinische Expertise mir angeeignet und war immer ganz froh, dass ich als Arzt arbeiten konnte. Aber die Verbindung zu wissenschaftlichen Themen und auch zu Arbeitsgruppen, die nicht nur aus Medizinern bestehen, die ist unbezahlbar. Das haben wir jetzt bei dem Healthcare Hackathon auch wieder mitbekommen. Wirklich verschiedene Firmen, die nichts groß mit Medizin zu tun haben oder nur ansatzweise, aber die auf ihren Gebieten wirklich gut funktionieren. Das ist eine ganz fantastische, befruchtende Situation, die man einfach nur nutzen kann, um einfach auch mal quer zu denken und schnell zu Ergebnissen zu kommen. In dem Konstrukt ist es gelungen, in wenigen Tagen sozusagen zu einer Lösung zu kommen, die wirklich auch schon praxistauglich ist, was hier manchmal im klinischen Setting Jahre braucht.
Ja, ich erinnere mich da immer sehr gerne an einen Sonderforschungsbereich, den ich mal etwas intensiver begleiten durfte. Da war es auf jeden Fall auch so, dass aus den unterschiedlichsten Fachbereichen die Leute in irgendeiner Form dann mal ein Wörterbuch gefunden haben und es dann super befruchtend war. Also es kamen quasi Momente auf, wo man plötzlich miteinander gesprochen hat und festgestellt hat, okay, jetzt sind hier gerade Fragen im Raum, die lösen vielleicht oder antworten, mehr oder weniger, die lösen vielleicht oder können meine Fragen irgendwann lösen, aber aufgrund dieser Unterhaltung kommen wieder ganz neue Fragen auf und ganz neue Forschungsansätze. Und ich glaube, das kann super, super befruchtend sein. Also nicht nur Forschung innerhalb eines Fachbereichs und dann vielleicht auch in Verbindung mit einem anderen Fachbereich als Lösung sozusagen, sondern wirklich das Hinsetzen der unterschiedlichen Fachbereiche und das Verstehen der unterschiedlichen Ansätze, um dann eben nochmal neue Ansätze und neue Richtungen zu entwickeln. Sehr, sehr spannend. Ja, jetzt sind wir hier mehr oder weniger am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und an unsere ZuhörerInnen da draußen, wir verlinken natürlich alles wieder hier in den Shownotes, sodass ihr bei Fragen euch melden könnt oder bei Interesse nochmal weiter stöbern und lesen könnt. bewertet und liked gerne diesen Podcast. Folgt auch den Social-Media-Angeboten des VDEs. Und ich wünsche euch jetzt an all diejenigen, die noch in den Ferien sind, noch schöne Restferien und auch einen schönen, ja, Herbst, Vorwinter, wie auch immer man das interpretieren mag. Ich freue mich auf in 2 Wochen, auf unsere nächste Folge. Wir beschäftigen uns mit Vorhofflimmern und einige mögen jetzt sich erinnern, wir hatten das ja schon mal. Und ich glaube in etwa zu dieser Zeit vor genau einem Jahr. Aber wir gucken uns das diesmal nochmal ein ganz wenig anders an. Beziehungsweise schauen einfach mit einem ganz anderen Aspekt auf die Thematik Vorhofflimmern. Ich freue mich darauf. Und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.